Herzlich willkommen beim Podcast Endometriose verstehen. Hier geht es um alle Themen rund um Endometriose und darum zu verstehen, wie die Endometriose funktioniert, zumindest soweit uns die Forschung das erklären kann. Ich bin Dr. Nadine Roloff, ich bin Ärztin und erzähle hier Erfahrungen aus dem Endometriosezentrum Münster, aus der Entwicklung der Endo-App, neue Erkenntnisse und führe Interviews mit Experten, die etwas zur Endometriose zu sagen haben oder zu den vielen Themen, die sich um die Endometriose herum auch gruppieren. Wenn du Fragen hast, melde dich gerne unter info@endometriose.app und dann können wir dieses Thema hier auch besprechen.
Herzlich willkommen. Ich bin heute hier wieder mit Annika, unserer Physiotherapeutin. Und vielleicht stellst du dich noch mal kurz vor für die Leute, die unser letztes Interview nicht mitbekommen haben.
Das ist jetzt ja auch schon ein ganzes Jahr oder über ein Jahr her, haben wir festgestellt. Ne?
Insofern, stimmt, ja. Recht lang.
Es lohnt sich, glaube ich, nochmal. Ja, also ich bin Annika, ich bin Physiotherapeutin. Ich habe eine Praxis in Frankfurt am Main und widme mich ausschließlich dem Thema Frauengesundheit. Und mein Steckenpferd in diesem Thema Frauengesundheit ist tatsächlich die Endometriose beziehungsweise die Behandlung von Betroffenen mit Endometriose. Das macht mir total viel Spaß und ich mache das mittlerweile auch wirklich, wirklich viel und bin ja jetzt auch bei der App mit dabei und entwickle da die Inhalte zum Thema Beckenboden, zum Thema Physiotherapie. Genau, und jetzt habe ich in den letzten paar Monaten irgendwie viel Neues mir angeeignet. Ich bin irgendwie so ein Wissens-Junkie, glaube ich. Und es gibt nie einen Moment, wo ich nicht die nächsten 3 Fortbildungen auch schon geplant habe. Und jetzt haben wir gedacht, machen wir nochmal was.
Ist das genau
gut? So? Ja. Wissen die Leute jetzt, wisst ihr jetzt alles über mich, was ihr wissen wolltet? Sonst fragt nochmal. Ich kann Kommentare später noch beantworten.
Ja, genau. Also alle Fragen gerne stellen. Ich finde an der Stelle auch total wichtig, nochmal zu erwähnen, dass Physiotherapie bei Endometriose auch wirklich sozusagen seine Berechtigung hat, auch wenn das vielleicht häufig untergeht, gerade im überall sozusagen bei Ärzten, Krankenkassen und darüber haben wir im ersten Podcast geredet, ne, warum das sozusagen relevant ist. Also an dieser Stelle auch nochmal, wer das noch nicht gehört hat, wir posten auch den Link. Also ist total lesens- oder sehenswert, je nachdem welches Medium. heute geht es aber um ein bisschen ein allgemeineres Thema noch, was aber auch damit reinspielt sozusagen. Mhm. Worüber reden wir denn heute, Annika?
Ja, wir reden darüber, dass unser autonomes Nervensystem, also das, der Teil des Nervensystems, der alles Mögliche steuert, dessen wir uns nicht so bewusst sind, beispielsweise die Atmung, den Herzschlag, Blutdruck, Verdauung, also all das, was netterweise so den ganzen lieben langen Tag für uns im Hintergrund läuft, dieses Nervensystem kann man in 3 Teile unterteilen oder in 3 Zustände vielleicht eher als 3 Teile. Und welchen Einfluss diese 3 Zustände so auf unser allgemeines Wohlbefinden und vielleicht auch auf die Endometriose haben und wie wir die bewusst beeinflussen können. Das würde ich jetzt mal so als interessanten Aufhänger, weil ich glaube, richtig viel versteht man da jetzt noch nicht. Das heißt, man muss jetzt weiter zuhören, um weiter durchzusteigen. Das würde ich jetzt mal als Aufhänger sagen.
Ja. Absolut, das trifft sehr gut, ne? Genau, also es geht darum, um den Teil des Nervensystems, den man vielleicht im ersten Moment nicht so richtig bewusst steuert, um es mal so zu sagen. Vielleicht magst du einmal kurz die Teile erklären. Wie ist das so aufgebaut? Wie funktioniert das?
Ein ganz schönes Bild oder eine Metapher ist eine Leiter. Wenn du dir einfach so eine ganz, ganz einfache, schlichte Leiter aus Holz mit so ein paar Querstreben vorstellst, und die dann mal drittelst, also es gibt den oberen Teil, den mittleren Teil und den untersten Teil, dann könnte man diese 3 Teile als die Zustände unseres Nervensystems beschreiben. Der oberste Teil ist der, in dem wir, glaube ich, alle ganz gerne sind. Im Englischen hat man dafür so die 2 Schlagwörter Rest and Digest, also man fühlt sich wohl. Ich stelle mir immer jemanden vor, der irgendwie am Lagerfeuer sitzt, was Nettes zu essen hat, vielleicht ein paar Freunde mit dabei, also irgendwie, es geht einem gut. Ne? Man entspannt, man hat Zeit zum Verdauen, man genießt das Leben. Dann gibt es den mittleren Teil, das ist eher so mit dem sympathischen, ja, so ein sympathischer Zustand, das haben vielleicht manche schon mal gehört, das Wort, das ist mehr so Fight and Flight. Mein klassischer Fight-and-Flight-Moment ist, wenn ich morgens mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre und in der Frankfurter Innenstadt, kannst du dir sicher sein, dass ich irgendwo geschnitten werde auf dem Weg von irgendeinem meiner geliebten Autofahrer. Und das bringt mich relativ schnell auf die Palme. Ich gebe das ganz offen und ehrlich zu. Da fallen die ein oder anderen Begriffe, die in einem Film dann vielleicht irgendwie gemutet werden würden. Und das ist aber an sich natürlich super, dass ich da dann eben in einem eigentlich eher gestressteren Zustand bin, denn dadurch habe ich zum Beispiel eine bessere Reaktionszeit. Das heißt, ich kann schneller ausweichen, ich kann schneller bremsen und wenn es hart auf hart kommt, rettet mir das vielleicht das Leben. Das heißt, da habe ich so ein Stressmoment und auch mein Nervensystem passt sich dann daran an. Und kurzzeitig ist es auch total sinnvoll, wenn man jetzt irgendwie so evolutionsbiologisch ein paar Jahrhunderte oder vielleicht eher Jahrtausende zurückgeht, dann war das der Moment, wo ich vor einem Löwen wegrenne oder mir überlege, ob ich mit dem Löwen jetzt kämpfen möchte. Das ist so ein bisschen als der mittlere Zustand. Und die Leiter, wenn man die jetzt ganz runterklettert in das unterste Ende und wir bleiben mal ganz kurz so vor ein paar hunderttausend Millionen Jahren, dann wäre das so der Moment, wo ich sage, okay, also kämpfen oder rennen macht hier beides keinen Sinn, ich stelle mich tot. Also das ist so ein bisschen so ein Shutdown, Lockdown, wie auch immer man das nennen will, so ein Zustand, wo in der heutigen Zeit man sagen würde, vielleicht hatte man ein traumatisches Erlebnis, und man ist eher apathisch, man liegt vielleicht viel im Bett, man kommt nicht mehr so richtig raus. Das wäre so der dritte, der unterste Zustand. Und auch der kann natürlich irgendwie für eine kürzere Zeit absolut seine Daseinsberechtigung haben. Ne? Wenn man jetzt was sehr, sehr Schlimmes erlebt hat, ist es vielleicht gut, wenn dieses Erlebnis nicht total auf einen einprasselt, sondern man erstmal kurz wie so runterfährt, um das Ganze verarbeiten zu können.
Ja, also das heißt, all diese Zustände haben sozusagen ihre Bewandtnis oder ihren Grund. Ne? Auch Stress ist sozusagen nicht nur schlecht, wie du es schon gesagt hast, sondern ist in gewissen Situationen, wenn wir halt was leisten müssen, zum Beispiel schnell wegfahren vom Auto, total sinnvoll. Und wenn ich das jetzt sozusagen auch mal so, im Prinzip ist es sozusagen im gesunden Zustand wichtig, dass man wechseln kann, ne? Dass man sozusagen genau. Immer das benutzt. Keiner kann sozusagen sein ganzes Leben am Lagerfeuer sitzen, aber man muss sozusagen, man kann auch nicht den ganzen Tag sozusagen gestresst vom Auto wegfahren. Irgendwann muss man wieder wechseln und das fällt aber manchen schwer sozusagen oder fällt häufig, glaube ich, schwer. Ne? Gerade Ach, jetzt so zwischen den oberen beiden, die wir uns jetzt angucken, weil der untere natürlich irgendwie nochmal ein bisschen Besonderheiten hat. Ne?
Ja. Spezieller ist, ja. Ja. Nee, also ich muss auch sagen, seit ich mir dessen mehr bewusst bin, versuche ich das sehr viel mehr, eine bewusste Entscheidung daraus zu machen. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich früher auch mal abends dann noch nach Hause gekommen bin und mein Mann noch von dem Autofahrer von morgens um 8 erzählt hat und mich das immer noch wütend gemacht hat. Wo ich jetzt sage, okay, an sich ist die Wut vielleicht berechtigt, weil ich einfach mir denke, naja gut, das kann Leben kosten, so wie die fahren, aber es bringt mich in meinem persönlichen Leben natürlich überhaupt nicht weiter, wenn ich mich da noch 12 Stunden drüber aufrege, das den ganzen Tag in meinem Hinterkopf läuft und mir es am Ende des Tages einfach nur noch schlecht geht, vor allem wenn jetzt Gott sei Dank ja in der Situation gar nichts Ernsthaftes passiert ist. Das heißt, ich bin total dankbar, dass mein Körper mich in der Akutsituation schützt und mir sozusagen die bestmögliche Reaktion ermöglicht. Das war jetzt ein bisschen gedoppelt, aber ich glaube, verstehen alle, was ich meine. Aber ich bin auch froh, wenn die Situation rum ist und die akute Gefahr vorbei ist, dass ich dann die Möglichkeit habe zu sagen, okay, dreimal tief durchatmen und ich kletter möglichst schnell wieder nach oben auf der Leiter. Also der Trick ist wirklich, sich eine Flexibilität zu erarbeiten, dass man sehr, sehr flink und schnell und ohne großen Aufwand hoch und runter kommt, immer so, wie es der Situation gerade angemessen ist.
Ja, absolut. Und ich meine, da kann man ja viele Beispiele finden, ne? Sozusagen. Man hat irgendwie, weiß nicht, einen Vortrag gehalten. In dem Moment ist es vielleicht in Ordnung, dass man gestresst ist, weil es einem wichtig ist. Aber ja. man sollte sozusagen ja nicht 3 Monate vorher gestresst sein. Deswegen, dann kommt man sozusagen nicht zur Ruhe und kann, ne, den Vortrag vielleicht schlechter halten oder dass man sich geärgert hat durch einen Streit oder dass man Angst hatte, weil man irgendwie auf einem hohen Gebäude stand oder so. Aber wenn man unten wieder ist, dann, ja, also ich glaube, wenn man jetzt mal so überlegt, hat jeder seine Beispiele sozusagen. Und genau, wie man dann eigentlich wieder sozusagen in seinen entspannten Zustand zurückkommen sollte. Jetzt ist ja die Frage, das klingt ja immer so einfach, ne?
Schön, wenn das auch so wäre, ne? Während ich hier ganz gemütlich auf dem Sofa sitze.
Ne, genau.
Sehr entspannt. Also da sage ich euch, das geht immer und easy, nee, natürlich nicht. Also ich habe durchaus meine Momente, gebe ich ganz ehrlich zu. Reflexion hin oder her, theoretisches Wissen hin oder her, da fällt einem das total schwer, da schnell wieder runterzukommen. Da braucht es einfach einen Moment und im Nachhinein fragt man sich dann, war das jetzt wirklich wert, all den Stress und all den Ärger? Aber es funktioniert nicht immer. Ich glaube, das ist was, wo jeder von uns jederzeit besser drin werden kann, aber auch nicht so, man sich stressen muss. Das darf ja mit der Zeit wachsen, so Fähigkeiten.
Ja, und bevor wir jetzt sozusagen zu den Möglichkeiten kommen, was man machen kann, vielleicht sollten wir aber noch kurz, weil ich finde, dass das psychologisch immer schön ist, wenn man sozusagen auch wieder nach oben wechseln kann, zum Beispiel zum Entspannung, ist klar. Vielleicht magst du noch mal so ein bisschen erzählen, vielleicht auch aus physiotherapeutischer Sicht, was macht das sonst noch mit dem Körper sozusagen, wenn man jetzt länger, als man es vielleicht braucht, also ne, sozusagen in dieser Stresssituation bleibt?
Also so ein bisschen grundsätzlich auf den Körper kann man sagen, es ist so ein bisschen, als ob man seinen Körper überlasten würde. Also dieser sympathische Zustand, dieser mittlere Zustand, der ist wirklich dafür gedacht, kurzfristig sehr viel Energie beispielsweise bereitzustellen, kurzfristig die Aufmerksamkeit entweder sehr breit zu streuen und zu gucken, von wo kommt die Gefahr, oder sehr fokussiert auf die Gefahr, wenn sie schon klar zu sehen ist, zu richten. Und für eine kurze Zeit können wir das leisten, da haben wir die Ressourcen für. Aber wenn wir das längerfristiger machen, dann leben wir über unseren Ressourcen, kann man sagen. Also wir verbrauchen mehr, als wir haben. Und das kann dann zu allen möglichen Problemen führen. Im größeren Bild sind es, da reden wir jetzt über sehr langfristig, ne, über Jahrzehnte, Risiken für Schlaganfälle, für Herzinfarkte, alles, was eben so im Herz-Kreislauf-System los ist, Arteriosklerose, also wenn einfach die Tellen so ein bisschen verkalken, das ist ein Faktor, der da eine Rolle spielt. Selbstverständlich nicht der einzige, aber das ist einfach eine Sache, wie ich das beschleunigen kann, wenn ich das denn wollen würde. Und auf physiotherapeutischer Ebene ist es ganz viel Muskelspannung. Also in diesem sympathischen, das sieht man manchmal sogar schon so ein bisschen, wenn ich das hier wild gestikulieren, also für alle, die es mit Video gucken, zeige, wenn ich da bin, dann habe ich eine viel höhere Muskelspannung. Das ist auch gut so, denn bei Fight oder Flight muss ich ja entweder rennen, dafür brauche ich Muskeln, oder kämpfen, dafür brauche ich auch Muskeln. Und wenn die dann eine gewisse Vorspannung haben, sind die einfach effizienter im Einsatz. Das heißt, an sich wieder für die Akutsituation super, aber auf Dauer kann natürlich eine erhöhte Muskelspannung zu Schmerzen führen, beispielsweise, oder zu Bewegungseinschränkungen. Viele Symptome, die eben dann auch mit Endometriose verbunden sind. Außerdem ist es so, dass man in diesem mittleren Teil auch schmerzempfindlicher ist. Also die Schwelle, welche Berührung beispielsweise Schmerzen auslöst, ist nach unten gesetzt. Was dann aber auch auf der anderen Seite wieder den Muskeltonus, die Muskelanspannung nach oben fährt. Das heißt, es ist so ein bisschen manchmal auch ein blöder Teufelskreislauf, in dem man sich da reinschafft.
Ja. Und das ist ja dann wahrscheinlich auch total blöd, wenn man zum Beispiel schon Verspannungen, zum Beispiel Beckenbodenverspannung bei der Endometriose hat, dass man dann sozusagen das nochmal verschlimmern kann sozusagen. Beziehungsweise andersherum gesagt, man kann sich was Gutes tun, wenn man sozusagen ab und an wieder aus diesem Zustand rauskommt. Und also das heißt jetzt ja nicht, dass wenn man sozusagen mal eine stressige halbe Stunde hat, sozusagen, dass man dann jetzt was Schlimmes für seinen Beckenboden macht.
Nein, das wird ja jetzt niemandem Angst machen. Nein, das auf gar keinen Fall. Und wie gesagt, alle Zustände haben ihre Berechtigung, alle sind gut, keiner ist schlecht. Es geht wirklich darum, die Balance zu haben und zwischen den Zuständen wechseln zu können. Ja. Nicht darum, einen jetzt zu verteufeln, in gar keinem Fall. Und wir reden da gerade bei diesen schwerwiegenderen Sachen, die ich eben angesprochen habe, davon, jahrzehntelang in solchen Zuständen zu verweilen. Wenn man da jetzt mal so sehr klischeehaft an die Sachen rangeht, denken die meisten wahrscheinlich an irgendwelche sehr erfolgreichen Manager, die sich seit Jahren die Nächte um die Ohren hauen, 80 Stunden arbeiten, vielleicht wenig Sozialleben haben, sich suboptimal ernähren, wenig bewegen, weil da keine Zeit für ist, und den Schlaf, den sie haben, der ist dann vielleicht noch nicht mal von der Qualität so gut. Dann kann man das, wenn man das jetzt jahrelang macht, sagen, okay, dann sind auch solche schwerwiegenderen gesundheitlichen Folgen möglich. Aber von, ich bin jetzt mal eine Woche gestresst, passiert da Gott sei Dank so schnell nie nichts. Und ich glaube, in unserer Gesellschaft hätten wir uns auch schon ausgerottet, wenn dem so wäre.
Ja, aber trotzdem ist natürlich, wie du schon sagst, so, dass man das gut einsetzen muss, gerade auch wenn jetzt sozusagen Muskelspannung wehtut in anderen Bereichen. Was ich auch ganz spannend finde, ist tatsächlich, dass auch Stress ja einen Einfluss auf Entzündung hat, ne? Also dass sozusagen auch das Immunsystem und Entzündungsmechanismen sozusagen da anders, auch das ist ja was langfristig relevant ist, aber es mittelfristig sozusagen, würde ich jetzt mal sagen, wo man sich was Gutes tun kann, wenn man das übt, wieder in die Entspannung ein bisschen zu kommen zwischendrin. Ne?
Absolut. Und gerade die Entzündungen sind ja auch bei Endometriose super, super relevant. Die Endometrioseherde und Entzündung, glaube ich, müssen wir in dem Podcast gar nicht so sehr drauf eingehen, ne? Aber da hat man einen sehr direkten Einflussfaktor eben auch auf endometriose-spezifische Beschwerden und Problematiken, ja. Und ja, auf der anderen Seite muss man sagen, so eine chronische Erkrankung ist natürlich leider ein Faktor, der einen auch relativ schnell in so einen sympathischen Zustand bringen kann, muss man ja einfach auch fairerweise sagen. Da ist ja sehr viel Stress hinten dran, gerade mit Endometriose, wo ja einfach noch ganz viel das Verständnis gesellschaftlich fehlt, wo die Arbeit oft eingeschränkt ist, aber auch das Verständnis vom Arbeitgeber oder von Kolleginnen und Kollegen vielleicht nicht da ist, der familiäre Rückhalt, einfach diese andauernden Schmerzen, das sind ja alles Faktoren, die einen leider auch schneller da reinbringen. Insofern muss man da realistisch bleiben und irgendwie gucken, dass man eine Balance findet, sich jetzt nicht direkt vornehmen, ach, ich werde nie wieder Stress haben, das kann gar nicht das Ziel sein, sondern vielleicht einfach kann ich ein kleines bisschen flexibler werden und ein ganz kleines bisschen schneller darin, einfach da wieder rauszukommen.
Ja.
Vielleicht auch einfach nur ein bisschen bewusster für den Anfang. Alleine das hat zumindest bei mir und auch bei vielen von meinen Patientinnen schon geholfen, sich überhaupt dessen einfach mal nur bewusst zu sein, ohne jetzt direkt irgendwie sich vorzunehmen, alles zu verändern.
Ja, absolut. Und ich meine, jetzt haben wir schon gesagt, dass wenn man sozusagen in dieser sympathischen, in dieser Fight-and-Flight-Modus ist, hat man mehr Schmerzempfinden, die Muskelverspannung, die Entzündung. Wie kommt man jetzt sozusagen, was sind sozusagen Methoden, wenn ich jetzt merke, ich bin total gestresst, um sozusagen wieder ein bisschen in die Entspannung reinzukommen? Jetzt vielleicht mal abgesehen von den klassischen Entspannungsmethoden, die man sozusagen im Kopf hat.
Also ein Trick, den ich gerne mag, wenn man wirklich gerade so gar keine Ahnung hat, ist tatsächlich mal 5 Minuten raus an die frische Luft und bewegen. Bewegung ist eigentlich, weil das ist ja das, was man will, ne? Man will in Bewegung kommen, man will auf dieser Leiter sich nach oben bewegen. Das kann man tatsächlich 1:1 übersetzen und sagen, okay, kann ich in Bewegung kommen? Was ist der kleinste Schritt, den ich mir in der Situation zutraue? Und Bewegung hilft da tatsächlich. Also wirklich nur um den Block gehen, man muss nicht direkt was Riesiges draus machen. Einmal 5 Minuten, das, was für viele die Raucherpause ist, als ich gehe um den Block Pause einführen. Das ist so ein ganz, ganz schneller, einfacher Schritt, für den man jetzt keine Materialien oder irgendwas braucht. Und dann ist es so, dass ich therapeutisch da ganz viele verschiedene Techniken anwende. Ein sehr wichtiger Nerv in diesem Ganzen ist der 10. Hirnnerv, das ist der Vagusnerv. Der spielt bei diesen 3 Zuständen an verschiedenen Stellen eine Rolle. Aber der ist eben auch ganz mitbeteiligt an diesem obersten, wo wir eben in der Regel ja mehr hin wollen oder schneller wieder hin zurück wollen. Und den kann man mit verschiedenen manualtherapeutischen Techniken aktivieren, stimulieren. Das heißt, ich mache ganz viel beispielsweise mit dem Ohr oder mit den Ohren. Der reagiert sehr, sehr gut auf Vibrationen. Das heißt, ich habe tatsächlich so eine Art Vibrationsstift bei mir in der Praxis und vibriere dann auch mal im Innenohr. Das finden die meisten im ersten Moment sehr ungewohnt, aber dann doch sehr, sehr wohltuend. Ich liebe es sogar auch. Also ich nutze den in den Pausen tatsächlich auch immer mal wieder, weil das wirklich sehr angenehm ist. Oder für alle, die jetzt zuhören und direkt mal was ausprobieren wollen, man kann mal beide Ohren in die Hand nehmen. Mit deinen Kopfhörern ist es jetzt gerade ein bisschen schwierig, ne? Aber du darfst mal so weit mitmachen, wie es geht. Und die Ohrläppchen nach unten ziehen und dann weg vom Kopf nach außen. Also nach unten, weg vom Kopf nach außen. Und dann kann man daraus mal so eine flüssige Bewegung werden lassen. Nach unten und nach außen. Und dann macht man wie so einen kleinen Kreis damit. Das kann man so 5, 6 Mal machen ungefähr. Keine Schmerzen dabei bitte zufügen. Und je nachdem, wie viele und wie große Ohrringe man anhat, muss man die erst kurz ausziehen, sonst funktioniert das nicht so gut. Aber das fühlt sich für viele total angenehm an. Oder auch mal hinterm Ohr so lang zu streichen. Das ist auch für viele super, super, super angenehm. Auch jetzt gerade in der aktuellen Phase, muss man sagen, mit den ganzen Masken, die wir den ganzen Tag anhaben, ist da oft total viel Spannung dran. Das heißt, das sind Möglichkeiten oder Tipps und Tricks. Es ist schon spät, wenn wir diesen Podcast hier aufnehmen, die so im Alltag sehr, sehr schnell mal umzusetzen sind. Oder beispielsweise, wenn wir so beim Thema Vibration sind, kann man auch summen, weil Summen ja zu einer Vibration im gesamten Brustkorb führt und weil der Kehlkopf mit beteiligt ist und eben auch da Nervenfasern langlaufen, die den Vagusnerv wieder stimulieren. Das heißt, das sind so Kleinigkeiten aus meiner Praxis, die ich jetzt mitgeben kann. Vieles ist tatsächlich ein bisschen an meine Hände gebunden. Das heißt, man kann jetzt nicht alles 1:1 übersetzen, aber das sind Tipps, die man auch mit nach Hause nehmen kann.
Ja, spannend. Also beim Summen gibt es da irgendwie eine besondere, vielleicht machen wir das auch einmal vor. Also ich meine, kommt es da auf die Tonhöhe an oder ist das ganz egal? Kann man es machen, wie man will? Wie?
Grundsätzlich kann man erstmal machen, was man will. Wenn man überhaupt summt, ist man schon mal besser, als wenn man nicht summt. Also okay. Auch da will ich das gar nicht verkomplizieren unnötig. Erstmal einfach drauf lossummen. Erstmal, was auch immer dir einfällt. Die meisten, wenn ich sage in der Praxis, hey, summ doch mal. Ich kombiniere das nämlich manchmal auch mit, wenn ich am Beckenboden arbeite beispielsweise, dass ich dann gleichzeitig überlege, okay, schaffe ich das denn jetzt nicht in Kombination auch insgesamt nochmal die Muskulatur zu entspannen am gesamten Körper? Das heißt, ich gebe dann manchmal meinen Patienten die Aufgabe, sie sollen mir nochmal was vorsummen. Ich muss dann eigentlich immer mitsummen, weil die meisten erstmal so ein bisschen gehemmt sind, vor mir zu summen, wenn ich nicht aufsumme. Und ich summe dann ehrlich gesagt erstmal meistens alle meine Entchen. Das kennt jeder, das kann jeder, da muss man nicht so viel drüber nachdenken. Aber grundsätzlich würde ich sagen, so im mittleren Tonbereich. Nicht super, super tief, definitiv aber auch nicht super hoch. Sondern eher, sage ich mal, untere Mitte. Aber wie gesagt, wer jetzt damit nichts anfangen kann, summ mal drauf los, fühl mal in dich rein, was sich gut für dich anfühlt. Also da will ich keine Wissenschaft draus machen. Und das ist bestimmt auch für zwei Personen nicht die exakt gleiche Tonhöhe, die da angenehm ist. Ne? Es geht ja darum, selber so ein bisschen in die Entspannung zu kommen. Da ist man frei.
Ja, und ich meine, wenn du sagst, es geht um die Vibration sozusagen, um den Nerv, der da langläuft, zu stimulieren, dann ist es ja auch, das vibriert ja bei vielen Tonlagen.
Das stimmt.
Okay. Ich meine, sollen wir es einmal machen?
Vielleicht zwei, drei. Sollen wir es mal probieren? Sollen wir mal alle meine Entchen
machen? Alle meine Entchen, komm. Ja, okay. Und alle, die zuhören, können gleich mitmachen, sozusagen. Das war also nicht alleine.
Deswegen machen wir das jetzt, oder? Damit alle direkt mitmachen.
Okay.
Summen wir einfach los oder zählst du an?
Du summst los und ich mach mit.
Okay.
Wie bei deinen Patienten.
Und man sieht schon, an mir ist keine Musikerin verloren gegangen, aber darum geht es ja Gott sei Dank auch nicht.
Ich habe irgendwie, glaube ich, teilweise eine andere Melodie im Kopf.
Ja, das ist auch die falsche. Und deswegen guckt meine Patientin immer so irritiert. Und ich denke, es liegt nur am Summen.
Sehr witzig, ja gut. Also, aber okay, das heißt, das ist ja, daran sieht man ja schon mal, dass es nicht die eine Tonlage geht, ne? Gibt es, weil man sozusagen auch einfach ein Lied summen kann. Oder es gibt irgendwie, es gibt ja auch Yoga-Übungen, wo man immer beim Ausatmen sozusagen so einen Summton macht oder so. Ja.
Also, da ist man ganz frei und flexibel. Tatsächlich. Ja, und dann kann man aber über akustische Reize auch ganz viel machen. Da bin ich in meiner Praxis, mache ich das noch gar nicht so aktiv, aber das kommt mir jetzt gerade noch ganz spontan. Weil es nämlich so ist, dass die Knochen bzw. Muskeln im Mittelohr verschiedene Spannungszustände einnehmen können. Und wenn ich in meinem, ich sag mal, sympathischen Stresszustand bin, und wir gehen jetzt gerade mal wieder ein paar Millionen Jahre zurück, wir sind hier viel mit Zeitreise unterwegs heute, und ich bin in einer Gefahrensituation und jetzt geht es tatsächlich wieder eher so um Leben und Tod und ich muss darauf achten, dass ich nicht gefressen oder verfolgt werde. Dann ist es vor allem wichtig, dass ich ganz hohe und ganz tiefe Töne gut wahrnehmen kann. Weil das in der Regel Gefahr bedeutet. Ne? Hohe Schreie, so ein tiefes Brummen von einem Bären. Das heißt, da ist das Ohr darauf ausgerichtet, eher die ganz, ganz hohen und die ganz, ganz tiefen Töne besonders gut wahrzunehmen. Und diese mittleren Töne nicht so sehr. Und viele meiner Patientinnen und mich eingeschlossen, kennen das, das ist so ein bisschen zusammengefasst unter dem Begriff auditive Hypersensibilität, um dem auch nochmal einen schönen Namen zu geben. Ich kenne es zum Beispiel, wenn man im Restaurant sitzt, eigentlich mal mit Freunden entspannt was essen und ich höre sehr laut zum Beispiel Geklirre und Geschirr aus der Küche, selbst wenn ich jetzt gar nicht neben der Küche sitze. Und es stört mich dann auch aktiv. Oder wenn ich nach Hause komme und der Tag war dann doch anstrengend und stressig, kann ich nicht jede Form von Musik ertragen, je nachdem, was mein Mann dann da gerade zu Hause hört, findet das ein sehr abruptes Ende, nicht immer ganz zu seiner Begeisterung, verständlicherweise, weil man natürlich, wenn man dann den ganzen Tag so hohe und tiefe Töne besonders wahrnimmt, die aber ja Gott sei Dank in unserer Welt nicht mehr wirklich lebensbedrohlich sind, stresst einen das noch umso mehr. Und jetzt gibt es von Stephen Porges, heißt der Mann, das ist der so diese Dreistufigkeit so ein bisschen entdeckt hat ursprünglich mal, der macht da so ein Musikprotokoll draus, da bin ich jetzt gerade dabei, mich noch mehr einzuarbeiten, das biete ich vielleicht dann in der Zukunft an, wo er Lieder, die wir alle kennen, nimmt und die hohen und die tiefen Töne durch einen Algorithmus, der jagt es einfach am Computer durch so ein Programm, rausfiltern. Das heißt, die hören sich dann so ein bisschen komisch an, aber stellen unser Ohr wieder darauf ein, sich auf diese mittleren Töne zu konzentrieren. Mittlere Töne sind das, was du und ich gerade machen, einfach so eine nette, entspannte Unterhaltung. Wir schreien uns nicht an, wir quietschen auch jetzt nicht besonders. Ich hoffe, wir fühlen uns beide sicher und wohl in der Unterhaltung. Insofern, das wären so mittlere Tonhöhen, dass man sich darauf einfach wieder mehr konzentriert. Und auch das kann beispielsweise einen sehr, sehr positiven Einfluss auf diese Balance haben.
Gibt es da ein Lied, was vielleicht viele mittlere Tontöne hat, sozusagen?
Nee, das kommt tatsächlich nicht rausfinden. Und ich habe es auch nicht geschafft. Ich hatte neulich ein Gespräch mit mit einer von dieser Gruppe und sie sagen, nee, sie geben keine Einzelstücke raus, weil es eben schon auch gerade am Anfang sollte man das unbedingt in Begleitung machen von einer ausgebildeten Therapeutin oder einem Therapeuten, weil es eben auch mal am Anfang zu erstmal Abwehrreaktionen kommen kann und sie sagen, da soll man jetzt vielleicht nicht mit alleine sein. Hm. Aber ich habe überlegt, ob ich das nicht einfach mal selber ausprobiere und dann kann ich nochmal davon berichten im Detail. Aber und ich finde es einfach so spannend, weil viele das so kennen aus dem Alltag, diese Geräuschempfindlichkeit.
Ja, ich meine, da kann man es vielleicht auch ein bisschen einordnen, ne? Und sozusagen ja, nett zu sich selber sein und einfach die Musik, die man dann gerade nicht hören mag, ausmachen. Ja. Der Vagus, also der Nerv, um den es hier geht, oder ne, der Nerv, der viele von diesen Nervenfasern führt, die sozusagen mehr einen in die Entspannung bringen, um es mal so zu sagen, der ist ja auch so ein bisschen Temperatur sensibel, nenne ich es jetzt mal. Gibt es da was, was man vielleicht nutzen kann, wenn man jetzt sagt, ich will jetzt sozusagen mich ein bisschen, ja.
Ja, muss ich mal drüber nachdenken, mache ich gar nicht so viel bewusst. Also was funktioniert, ist das Gesicht kalt waschen, wobei das gar nicht über den direkt geht, sondern über Nachbarnerv, aber das Nachbarn beeinflussen sich einfach öfter mal gegenseitig. Das heißt, dieses kalte Waschen, ich fand es so witzig, als ich herausgefunden habe, wie viel von diesen Sachen wir intuitiv schon machen. Ne? Also so mal, wenn man gestresst ist, irgendwie ins Badezimmer zu gehen und mal das Gesicht kalt abzuwaschen, ist ja was, was gar nicht so super unüblich ist. Ne? Das machen ja viele, um mal kurz diesen Moment von runterkommen zu haben. Und ich fand es irgendwie ganz spannend, als ich so diese wissenschaftliche Erklärung dafür entdeckt habe, warum das funktioniert oder uns gut tut. Was ich meinen Patientinnen oft empfehle, aber was ich gerade tatsächlich, muss ich ehrlich zugeben, gerade zum ersten Mal aus dieser Perspektive betrachte, ist kalte Waschung am Bauch am Morgen. Also ich sage denen, okay, hey, wenn du morgens aufwachst und du liegst in deinem Bett, es ist schön warm und kuschelig, dann steh mal auf, lass die Bettdecke unbedingt zugeklappt, sodass es auch schön warm und kuschelig bleibt, lauf kurz ins Bad, nimm dir einen Waschlappen und wasch kühl deinen Bauch ab. Es muss nicht eiskalt sein, du sollst dir damit nicht wehtun, es kann sehr empfindlich sein, ne? Gerade wenn man aus dem kuschelig warmen Bett kommt. Und dann geh aber wieder zurück. Das heißt, du hast so ein warm, kalt, warm. Es regt natürlich die Durchblutung an und da der Vagusnerv fast alle unserer Verdauungsorgane mit versorgt, nervlich, regt es natürlich auch den Vagusnerv an. Ich habe das bisher immer mehr aus muskulärer, also lokal muskulärer Sicht betrachtet, dass ich gesagt habe, hey, die vermehrte Durchblutung im Bauchraum sorgt eben auch dafür, dass Faszien und Muskeln sich entspannen. Aber es hat definitiv, wenn ich so drüber nachdenke, auch den Effekt, dass der Vagusnerv stimuliert wird und eben dann nochmal im ganzen Körper eine Entspannung stattfindet.
Spannend.
Also jetzt habe ich hier nochmal selber...
Das probiere ich morgen mal aus.
Ja, mach das. Es ist eine kurze Überwindung, aber dann doch sehr, sehr angenehm, muss man sagen.
Ja, spannend. Ja, also das heißt, wir haben jetzt hier ganz viele Sachen, die man sozusagen auch mal eben machen kann. Ne? Summen, aber wenn man vielleicht nicht alleine ist oder bei der Prüfung oder so, dann das mit den Ohren. Das heißt, es gibt viele Möglichkeiten und da muss man einfach für sich wahrscheinlich ein bisschen ausprobieren, was funktioniert am besten. Ne?
Absolut. Es ist nie die eine Wunderpille, die für alle funktioniert, leider. Ich suche die seit Jahren. Ich habe die bisher nicht gefunden. Ich glaube mittlerweile auch nicht mehr dran, dass es die gibt. Aber wenn die jemand gefunden hat, ruf mich an. Ich hätte die auch gerne.
Ja, gerne in den Kommentaren. Wirklich,
ja, ich glaube, derjenige oder diejenige bekommt sicherlich auch nochmal eine Podcast-Folge mit Nadine. Dann könnt ihr da nochmal näher drauf eingehen. Ich bin mir ganz sicher, da ist was möglich. Nee, da muss man wirklich sagen, wie bei allen anderen Sachen auch, man sollte es für sich ausprobieren. Für den einen ist die eine Technik besser, für die andere ist die andere besser. Und das ist ja auch super, dass wir da so eine große Auswahl haben. Da findet, glaube ich, jeder irgendwas, wo sie sagt, hey, das tut mir irgendwie gut, das fühlt sich schön an.
Perfekt. Ja, dann vielen Dank an alle, die gerade zugehört, zugeschaut haben. Ja, gerne Kommentare, Fragen, die beantworten wir dann später auch. Und genau, ja, ganz lieben Dank, Annika. Ich freue mich schon aufs nächste Mal.
Sehr, sehr gerne.
Was ich noch sagen wollte, du hast ja sozusagen auch in letzter Zeit auch Kurse gemacht. Gibt es irgendwas, was du noch in der nächsten Zeit machst, wo man sich vielleicht anmelden kann, wenn man gerade nicht in Frankfurt wohnt? Also Annikas Praxis ist ja in Frankfurt. Das heißt, die glücklichen Leute, die da in der Nähe wohnen, können auch vorbeikommen. Aber gibt es irgendwas sozusagen, wo man vielleicht manche Dinge angeleitet auch so online von oder Corona-konform online machen kann?
Es gibt tatsächlich eine Sache sogar schon mit konkretem Datum, das erste Aprilwochenende. Lange mich gar nicht auf 3., 4. April oder so. Naja, das erste Wochenende im April. Alle, die einen Kalender haben, können es nachgucken am Handy. Da mache ich einen zweiteiligen Workshop mit einer Zyklusberaterin. Und da geht es so ein bisschen darum, okay, wie kann ich denn meinen Zyklus besser kennenlernen? Wie kann ich teilweise auch spezifisch auf den Beckenboden bezogen, aber auch auf meine Lebensgewohnheit, meine Ernährung, meine Bewegung, das an meinen Zyklus alles anpassen, damit ich da einfach optimal meine Energie nutze, weil wir in einer Welt leben, die eher so auf, ja, ich sag mal, auf Männer ausgelegt ist, ne, von der Männer mehr profitieren, die einen relativ gleichen Hormonhaushalt, Energielevel und so weiter haben. Und wir Frauen haben nun mal einfach sehr, sehr starke Schwankungen im Zyklus. Und das muss ja überhaupt nichts Schlechtes sein. Wir müssen uns dessen nur auch wieder bewusst sein. So ein bisschen das, was wir eben auch schon hatten. Und dann nochmal schauen, okay, wie können wir das für uns nutzen? Wo brauche ich vielleicht eher Ruhe? Und kann dann aber an anderen Tagen umso mehr machen. Und da werden wir einfach nochmal so ein bisschen drauf eingehen und haben gesagt, okay, das ist zu viel für einen Tag. Wir machen das an zwei Vormittagen, Samstag und Sonntag. Jeweils 2 Stunden, 3 Stunden. Wir wissen es noch nicht ganz genau. Wir sind da noch in der Planung, aber es wird immer 2 Phasen des Zyklus pro Tag geben. Und da gibt's zeitnah neue Infos bei mir auf Instagram und auch auf der Website. Wir sind jetzt in den Endzügen und dann veröffentlichen wir das auch nochmal. Also es ist jetzt hier sozusagen Pre-News. Die sind noch gar nicht irgendwo im Internet erschienen. Ihr seid die ersten News.
Sehr gut, sehr gut. Und dann, wenn man sozusagen sich sonst noch interessiert, was sonst noch passiert, kann man ja auch dir bei Instagram folgen. Das ist ja
absolut. Es wird auf jeden Fall dieses Jahr nochmal einen Kurs zu chronischen Schmerzen auch geben, einen Selbstlernkurs, also wahrscheinlich gar nicht so super viel live, sondern wirklich so im eigenen Tempo. Also wenn jemand irgendwie keine Zeit am Wochenende X hat, ist das dann kein Problem. Aber der ist noch zu unkonkret. Das erzähle ich dann nochmal vielleicht, wenn es zufällig passt, wenn es soweit ist. Jetzt erstmal 1. April-Wochenende.
Sehr gut. Ja, dann nochmal danke und
sehr, sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Bis zum nächsten Mal.
Das war das Interview. Wenn du uns auch deine Geschichte erzählen möchtest, dann melde dich gerne unter info@endometriose.app. Wenn du Fragen hast, kannst du dich auch gerne per E-Mail melden oder aber in der Facebook-Gruppe Endometriose Verstehen, Beobachten, Austauschen deine Frage stellen. Wir wünschen dir einen schönen Tag.